Ja, liebe Gemeinde, auch ein herzliches Grüß Gott und willkommen von meiner Seite aus. Die Predigt steht in, der Predigttext steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Ein uns wohlvertrauter Text, den ich, ja, ich denke, vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchte. Wir haben heute, es ist bekannt, den Palmsonntag. Es ist, wie wir alle wissen, der letzte Sonntag der Passionszeit oder auch der Fastenzeit. Nun bedingt die Karwoche der Weg von Jesus Christus ins Leiden, der Weg in Folter, Verspottung, Kreuzigung und Sterben. Es ist aber auch der Sonntag, an dem der Einzug von Jesus in Jerusalem gefeiert wird. Christoph hat in seinen einleitenden Worten schon darauf hingewiesen. Und wir hatten uns nicht abgesprochen, aber er hat im Grunde genommen in prägnanter Kurzform die Predigt schon wiedergegeben. Ich baue sie jetzt noch etwas aus. Ja, der Einzug von Jesus in Jerusalem wird heute gefeiert. Ich meine, ein Sonntag und ein Beginn einer Woche der Gegensätze oder vielleicht auch eher treffender ausgedrückt, ein Sonntag, der Beginn einer Woche der Widersprüche oder Merkwürdigkeiten. Doch hören wir zuerst mal den Predigttext. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, Johannes 12, 12 bis 19. Jesus zieht in Jerusalem ein. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt. Und zwar in den Heiligen Schriften heißt, und das wird jetzt rezitiert, schon im Alten Testament hat Zacharia darauf hingewiesen, Zacharia damals im circa 500 Jahre vor Christus: Fürchte dich nicht, du Zionstadt, sieh, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Damals, das heißt, als der Prophet Zacharia diese Worte gesprochen hatte, damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Soweit die Worte des Predigttextes. In ähnlicher Weise steht der Text zum Beispiel auch in Markus 11, 1 bis 11. Und wir wissen ja, dass bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes viele Texte immer wieder sich wiederholen in ähnlicher Weise. Das nur ein kleiner Hinweis. Aber nun zum ersten Gegensatz, zur ersten Merkwürdigkeit, die ich meine, festgestellt zu haben. Ist es nicht seltsam, die Karwoche mit all den schweren Ereignissen beginnt mit einer fröhlichen Szene, mit einem fröhlichen Einzug in einer feiernden Stadt? Jesus wird von den Menschen, die in Jerusalem zum Passafest zusammengekommen waren, dort gefeiert. Das Passafest, die jüdische Feier zur Erinnerung an die göttliche Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, wie es in Mose 2,12 beschrieben ist. Also bei diesem Passafest wird Jesus von den Menschen als König empfangen. Sie jubelten ihm zu und zäumten seinen Einzug in Jerusalem mit Palmzweigen. So wie bei uns bei öffentlichen Festlichkeiten die Straßen häufig mit Bäumen geschmückt sind, so schmückten die Menschen damals den Weg mit Palmzweigen. Und Palmzweige galten und gelten im Mittelmeerraum schon immer und auch heute noch als das Sinnbild des Lebens und des Sieges. In Matthäus 21, Vers 9 heißt es dazu: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, rief die Menge. Die Menschen waren also voller Vorfreude, waren voller Freude und sicherlich voller Erwartungen, weil sie im Vorfeld gehört hatten, dass Jesus Wunder vollbracht hatte, nämlich, dass er Lazarus vom Tod auferweckt hatte. Die zweite Merkwürdigkeit: Jesus wird, wie es wörtlich heißt, als König empfangen. Aber er kommt nicht standesgemäß aus einem Pferd, auf einem Pferd oder im Pferdegespann oder in einer prachtvollen Kutsche mit Begleitschutz. Nein, er kommt auf einem Esel daher. Auf einem Esel. Der Esel, das Reittier der Armen, der nicht betuchten Menschen, der sogenannten kleinen Leute, würde man heute vielleicht sagen. Also Jesus, eine sinnbildlich arme Person, ein armer König oder gar ein Tiefstapler. Der Ritt auf einem Esel, ich denke, ein Bild mit starker Symbolkraft. Jesus zeigt damit: Ich komme auf Augenhöhe zu euch. Ich schaue nicht von oben herab auf euch. Ich bin einer von euch. Ich gehöre zu euch und bin demütig, friedfertig, habe keine besondere Macht. Übrigens, ich habe es am Anfang mit erwähnt oder im Predigtext steht es, der Eintritt nach Jerusalem auf einem Esel sitzend wurde schon vom Propheten Zacharia um ca. 500 vor Christus vorhergesagt. Dort heißt es: Freu dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, er schafft die Pferde und Streitwagen ab, auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Auch hier schon ein Hinweis: Jesus kommt nicht hoch zu Ross, nicht im Pferdegespann in einer Kutsche, nein, er schafft die Pferde und Streitwagen ab, er kommt auf einem Esel. Jesus ist also immer ganz nah bei den Menschen. Er heilt, er hört zu, er bezieht Stellung, er setzt sich für die Bedürftigen ein, für die, die abseits des Wohlstands leben. Er hält keine Distanz, sondern mischt sich unters Volk. Verhält sich so ein weltlicher König? Jesus, ja, schon ein ganz besonderer König. Und ja, es ist ein gewagter Vergleich. Und wir, wie verhalten wir uns? Sind wir bei den Leuten, sind wir bei den Flüchtigen, bei den Flüchtlingen, sind wir bei den Bedürftigen, bei denen, die am Rande der bürgerlichen Gesellschaft leben, bei denen, die unsere Hilfe brauchen? Jesus macht es uns vor. Und Dadurch, dass er es uns vormacht, dass er es den Menschen seinerzeit vorgemacht hat, wird er also umjubelt und bejubelt. Aber, wir haben es gehört, es grummelt bei einer anderen Klientel, die mit in der Menschenmenge war, es grummelt bei den Pharisäern. Und dieses Grummeln, dieser Unmut bei den Pharisäern springt über auf die Menschen in Jerusalem. Die Stimmung schlägt um in Ablehnung, in Hass, Verspottung, in tätliche Angriffe, Erniedrigung und endet mit der Kreuzigung Jesu. Und warum? Das sind einerseits die Pharisäer, die merken, dass Jesus, dass der, der auf einem Esel daherkommt, mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch findet als sie, die wortgewaltigen und leidenschaftlichen Wächter und Hüter über die buchstabengetreue Beachtung der jüdischen Regeln für das alltägliche Leben. Das war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Das war nicht nur ein Dorn im Auge, das war Autoritätsverlust für sie. Dritte Merkwürdigkeit. Das sind andererseits die Menschen in Jerusalem, die wenige Tage zuvor jubelten, kurz danach aber wohl enttäuscht, weil sie sich getäuscht hatten, also ihre Erwartungen nicht wahr wurden. Nämlich die Erwartung, dass erstens Jesus keine Wunder tat, so wie er Lazarus von den Toten auferweckte. Sie waren enttäuscht, weil sie sich getäuscht hatten, dass Jesus in Bezug auf seine Person sich nicht widersetzte, sich nicht dem Aufschrei der aufgebrachten Menge und der Demütigungen entzog, als er den schweren Weg nach Golgatha antrat und sich nicht davon abbringen ließ. Wenige Tage nach dem begeisterten Empfang ruft vermutlich auch ein Großteil der seltenen Menschen, die ihm zugejubelt hatten, ruft vermutlich ein Großteil dieser Menschen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Kommt uns ein solches Verhalten der Menschen von uns Menschen nicht bekannt vor? Gestern noch Freund, hochgelobt und bejubelt, heute oder morgen ausgepfiffen, verbal und körperlich angegriffen, bespuckt und drangsaliert. Überall, wo es fanatische Menschen und vermeintlich unfehlbare Moralisten gibt, ist bei nicht erfüllten Erwartungen oder auch geringen Verfehlungen ganz schnell ein Stimmungswechsel zu beobachten, von hoch bejubelt zu sein, zu ausgepfiffen und verspottet zu werden. Mir fiel ein, der Blick auf Fußball, der Blick auf Sport, der Blick auf die Politik, auf Politiker, Freundschaften zerbrechen, abspringen von Freunden, wenn sie in Not sind, wenn sich ein persönliches Umfeld verändert. Und ich habe mich auch erinnert an Margot Käßmann, die ehemalige hochangesehene Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie musste nach einer Verfehlung, wir wissen es alle, Fahrt mit einer geringen Menge Alkohol im Blut zurücktreten, da sie angeblich ihre Glaubwürdigkeit verloren hatte. In allen Fällen gilt, das Wunschbild, die Identifikation geht verloren, weil Erwartungen, ich sage zu hohe Erwartungen, enttäuscht wurden. Muss dann aber, so frage ich mich, so oft gleich ein dramatischer Stimmungswechsel vollzogen werden? Muss gleich fanatisch gerufen werden, auf Jesus bezogen, kreuzige ihn, ohne sich mit der Problematik zu befassen. Ja, und liebe Gemeinde, ich gehe mal davon aus, wir alle sind zwar wohl nicht fanatisch im negativen Sinne gemeint, aber machen wir uns eventuell nicht auch immer wieder ein Wunschbild von Gott, von Jesus? Täuschen wir uns immer wieder selbst und sind enttäuscht oder auch ratlos, wenn wir uns fragen, warum lässt Gott das zu? Die Enttäuschung der Menschen in Jerusalem kommt doch daher, dass Jesus nach menschlichem Verständnis eben nicht das tut, was nach menschlicher Denkweise naheliegend ist, sondern das tut, was Gott, sein himmlischer Vater, will. Wir beten im Vater unser, himmlischer Vater, dein Wille geschehe. Stehen wir da immer mit voller Überzeugung dahinter? Ich muss ehrlich gestehen, ich komme immer wieder ins Grübeln und in Bedrängnis. Vierte Merkwürdigkeit, die mir aufgefallen ist. Jesus spürte viele Gegensätze. Er lebte sie und provozierte aber auch mit seiner Art zu leben und zu argumentieren, nämlich nicht nach menschlicher Sichtweise und menschlichem Willen zu leben, sondern nach Gottes Willen zu fragen und danach zu leben. In Philipper 2, 5 bis 8, wir haben es in der Lesung gehört, werden wir animiert, diesen Weg mitzugehen, uns mit ihm auf den Weg zu machen. Ich möchte den Text aber nochmal, den kurzen Text nochmal kurz lesen. Jetzt wieder aus der Übersetzung, die gute Nachricht, Bibel. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Fragen wir immer wieder nach Gottes Willen? Leben wir immer wieder nach diesem Willen? Wir scheitern regelmäßig an unserer menschlichen Unvollkommenheit, meine ich, und an unserer menschlichen Schwachheit. Wir sind aber aufgerufen, uns ständig zu bemühen, Jesus Christus nachzufolgen. Und in diesem Bemühen beende ich diese Predigt. Amen.